Hast du jemals aus reiner Panik eine so eine richtig furchtbar schlechte Entscheidung getroffen?
Mhm.
Also so eine echte Kurzschlussreaktion, wo du im Nachhinein dachtest, was um alles in der Welt habe ich mir dabei eigentlich gedacht?
Oh ja, das kennen wir doch alle irgendwie.
Genau, und darum geht es in unserer heutigen Tiefenanalyse. Wir tauchen nämlich in alte Notizen ein, die uns echt faszinierend zeigen, warum wir Menschen sowas tun und dass wir das halt auch schon immer getan haben.
Absolut.
Wir haben hier nämlich das Material aus einer sehr, sehr detaillierten Vorlesung von Dr. John Oswald. Es geht um das biblische Buch Jesaja, also genauer gesagt die Kapitel 7 und 8. Und unsere Mission für dich heute ist quasi, wir reisen zusammen mal eben knapp 2700 Jahre in die Vergangenheit.
Direkt ins Jahr 735 vor Christus, um genau zu sein.
Richtig. Und wir wollen da verstehen, wie geopolitische Panik dann so eine gehörige Portion falsche Frömmigkeit und halt diese ewige, zerreißende Spannung zwischen echtem Vertrauen und nackter Angst, wie das alles unsere eigenen Entscheidungen heute eigentlich immer noch widerspiegelt.
Und ich finde, die Parallelen zu heute sind da wirklich verblüffend. Also auch wenn die Kulisse jetzt der antike Nahe Osten ist, die psychologischen Mechanismen sind exakt dieselben geblieben. Wenn wir uns diese Quellen nämlich mal genauer ansehen, wird superschnell klar, dass die Menschen damals, also genau wie wir heute, verzweifelt versucht haben, irgendwie die Kontrolle über Situationen zu behalten, die eigentlich, naja, die schon völlig außer Kontrolle geraten waren.
Ja, krass.
Es geht halt um Macht, um Angst und letztlich um die Frage, worauf wir uns eigentlich noch verlassen, wenn alles um uns herum so ein bisschen zusammenbricht.
Okay. Lass uns das mal aufdröseln. Um diese extremen Reaktionen überhaupt nachvollziehen zu können, müssen wir uns zuerst diesen enormen politischen Druck ansehen.
Mhm. Der war gewaltig.
Genau. Der Druck, unter dem der damalige König von Juda stand, Ahas. Wir befinden uns da ja in einer Zeit von extremer geopolitischer Instabilität. Richtig.
Vollkommen richtig. Also das mächtige Assyrische Reich dehnt sich zu der Zeit extrem aus. Das ist die unangefochtene Supermacht damals. Die verschlingen quasi alles, was ihnen im Weg steht.
Und die kleinen Nachbarn?
Ja, die kleinen Nachbarstaaten von Juda, also Israel, das in den Quellen übrigens oft Ephraim genannt wird, und Syrien, die geraten natürlich in blanke Panik. Die bilden dann eine Koalition, um Assyrien irgendwie aufzuhalten.
Okay, und Juda?
Genau da wird's spannend. Sie zwingen Juda, also König Ahas, sich ihnen anzuschließen. Und das ist jetzt echt keine höfliche diplomatische Anfrage.
Wahrscheinlich eher so ein Mafia-Angebot, das man nicht ablehnen kann.
Exakt. Die Drohung ist völlig unumständlich und vor allem existenziell. Sie sagen, wenn Ahas da nicht mitmacht bei dieser Anti-Assyrien-Koalition, dann werden Israel und Syrien ihn kurzerhand vom Thron stürzen.
Wow.
Ja. Und sie wollen eine eigene Marionette installieren. Die Quellen nennen da sogar den Namen von diesem geplanten Ersatzkönig. Der hieß Tabeel.
Tabeel, hat der Name eine Bedeutung?
Ja, und das birgt echt eine bittere Ironie. Der Name bedeutet übersetzt Güte Gottes.
Ach was?
Ja, ein Mann namens Güte Gottes soll also durch einen gewaltsamen Putsch auf den Thron gesetzt werden, um Juda in so einen völlig aussichtslosen Krieg zu zwingen. Ahas sitzt da in der perfekten Falle, macht damit, vernichtet ihn Assyrien, weigert er sich, vernichten ihn seine Nachbarn.
Also das ist echt, die Quelle beschreibt da ja auch die Reaktion von Ahas und seinem Volk. Mit so einem extrem lebhaften Bild, da heißt es, das Herz des Volkes bebte wie die Bäume im Wald, wenn der Wind so durch sie hindurchfegt.
Pures Entsetzen, ja.
Das ist lähmende Angst. Und Ahas sucht jetzt verzweifelt nach einem Ausweg. Und seine Lösung? Er nimmt eine gigantische Menge Geld, er plündert im Grunde die ganzen Staats- und Tempelkassen und schickt dieses Geld als Bestechung an das feindliche Assyrien.
Richtig.
Er sagt quasi, hier ist ein Vermögen, bitte greift Israel und Syrien an, damit die mich in Ruhe lassen.
Genau.
Und die Quellen bringen hier diese brillante Analogie, die ich echt liebe. Das ist so, als würden drei Mäuse miteinander streiten und eine von ihnen heuert die Katze an, um das Problem zu lösen.
Ja, das trifft es perfekt.
Aber mal ehrlich, wie absurd war dieser Schachzug politisch denn wirklich?
Es war im Grunde politischer Selbstmord mit Ansage. Also Tiglath-Pileser, das war der assyrische König, der muss in seinem Palast gesessen haben und dachte vermutlich, er träumt.
Wieso das?
Naja, stell dir diese Szene mal vor. Dieser Bote aus Juda kommt an, völlig außer Atem, und überreicht da diesen astronomischen Scheck. Der Assyrerkönig und seine Berater schauen sich an und sagen, Moment mal, Ahas von Juda will uns ernsthaft dafür bezahlen, dass wir genau die Länder angreifen, die sowieso auf unserer Eroberungsliste stehen?
Das ist ja wie ein Sechser im Lotto für die.
Absolut. Die einzige logische Reaktion am Hof war wohl, löst diesen Scheck ein, bevor der Mann wieder zur Vernunft kommt. Ahas hat nicht nur die Katze ins Haus geholt, er hat auch noch dafür bezahlt. Er hat halt ein kurzfristiges Problem gelöst, sich aber langfristig dem absoluten Untergang ausgeliefert.
Weil er sich jetzt völlig von dieser Supermacht abhängig gemacht hat.
Exakt.
Das ist echt der klassische Fall von, die Medizin ist am Ende tödlicher als die Krankheit selbst.
Und genau an diesem Punkt, wo Ahas diesen geheimen, katastrophalen Deal mit Assyrien im Hintergrund quasi schon eingefädelt hat, da tritt der Prophet Jesaja auf den Plan. Und die Begegnung der beiden, die wird in den Quellen ja als absolutes Meisterstück der Heuchelei beschrieben. Also allein das Setting ist schon krass. Jesaja trifft Ahas genau an dem Ort, wo der König gerade das Wassersystem der Stadt inspiziert. Am Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, genau.
Richtig. Ahas ist also buchstäblich dabei, seine physischen Verteidigungsanlagen für eine drohende Belagerung zu prüfen. Und Jesaja kommt an, um mit ihm über spirituelle Verteidigung zu sprechen. Und hier gibt es so ein historisches Detail am Rande, das ich fast schon unheimlich finde.
Du meinst, was 34 Jahre später passiert?
Ja. Genau an diesem spezifischen Ort am Wassergraben wird 34 Jahre später der assyrische Gesandte stehen und die völlige Kapitulation Jerusalems fordern.
Das ist echt so eine dichte historische Ironie. Also genau da, wo Ahas die Chance bekommt, sich gegen das Imperium zu stellen und auf Gott zu vertrauen, da wird ihm Jahrzehnte später die Quittung präsentiert.
Aber Jesaja kommt ja nicht alleine zu diesem Treffen.
Stimmt, er bringt seinen Sohn mit. Genau. Und allein der Name dieses Sohnes ist schon eine theologische Botschaft für sich. Der heißt nämlich Sar Yashub.
Und das heißt?
Das bedeutet übersetzt, nur ein Rest wird zurückkehren.
Okay, wow. Das ist ja ein ziemlicher Schockmoment für einen König, der gerade versucht, sein Land zu retten. Nur ein Rest wird zurückkehren, klingt für mich nach der totalen Niederlage.
Ja, das wirft auch eine total wichtige Frage auf, die Dr. Oswald in seiner Vorlesung extrem intensiv diskutiert. Also, hatte Ahas an diesem Punkt überhaupt noch eine Wahl? Oder war das Schicksal von Juda da eigentlich schon besiegelt?
Und was ist die Antwort?
Wir bewegen uns da halt genau in diesem klassischen Spannungsfeld. Also göttliches Vorherwissen auf der einen Seite und menschliche Freiheit auf der anderen. Der Name von diesem Jungen, Sir Yashub, der ist wie so ein zweischneidiges Schwert.
Inwiefern?
Auf der einen Seite ist es eine unmissverständliche Warnung. Also wenn du deinen aktuellen Kurs beibehältst und dich auf Assyrien verlässt, wird das Land zerstört und nur ein winziger Rest wird überleben. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch ein tiefes Trostwort.
Ein Trostwort, dass nur ein Rest überlebt?
Ja, weil es bedeutet, egal wie katastrophal die Lage wird, ein Rest wird zurückkehren. Gott wird seine Versprechen also nicht aufgeben, die Linie wird nicht enden. Die Frage für Ahas war eigentlich nur, ob er Teil des Untergangs oder eben Teil der Rettung sein will.
Und um Ahas da eine Brücke zu bauen, macht Gott ihm durch Jesaja ja ein unglaubliches Angebot. Er sagt dem König quasi, verlange ein Zeichen. Es darf so tief wie die Unterwelt sein oder so hoch wie der Himmel.
Fordere das Unmögliche, genau.
Derlen Ohren klingt das doch eigentlich fast schon vorbildlich, oder? Also er will demütig sein, er will Gott nicht wie so ein Zauberer behandeln, der Tricks vorführen muss. Warum macht ihn diese scheinbar fromme Antwort in den Augen von Jesaja dann zu so einem absoluten Heuchler?
Weil Ahas da einfach die Sprache des Glaubens missbraucht, um echten Glauben zu vermeiden. Er zitiert zwar diese frommen Prinzipien, aber seine wahre Motivation ist pure Feigheit.
Okay, erklär das mal.
Naja, er wollte dieses Zeichen um keinen Preis der Welt sehen. Sein Deal mit Assyrien, also die Bestechung dieser Katze, der war ja im Hintergrund schon längst in trockenen Tüchern.
Ach, stimmt.
Wenn er jetzt also ein Zeichen verlangt hätte und Gott hätte ihm zweifelsfrei bewiesen, dass er Juda retten wird, dann hätte Ahas ein riesiges Problem gehabt. Er hätte seinen politischen Deal mit Assyrien nämlich absagen müssen und sich völlig auf etwas Unsichtbares verlassen müssen.
Was extrem riskant wäre für ihn.
Genau. Ein greifbares Zeichen Gottes wäre in diesem Moment extrem unbequem gewesen. Es hätte echte Konsequenzen gefordert. Diese angebliche Demut, von der er da spricht, die ist also absolut nichts anderes als ein Schutzschild.
Er verdreht also quasi die Religion, um sich gar nicht erst auf Gott festlegen zu müssen. Er nutzt seine Frömmigkeit als Ausrede, um die Kontrolle nicht abgeben zu müssen.
Ganz genau. Und Dr. Oswald zieht hier in den Notizen eine wirklich extrem treffende Parallele zum modernen Menschen.
Die mit den Studenten?
Ja. Er erzählt davon Theologiestudenten, die mit ihrem alten Pickup am Campus ankommen. Sie haben keinen Job, keine feste Wohnung, kein Geld auf dem Konto. Und wenn man sie fragt, wie sie eigentlich überleben wollen, sagen sie oft: Wir vertrauen darauf, dass Gott uns versorgen wird.
Das ist schon mutig.
Ja, sie leben halt ständig am Rand der Katastrophe, aber dadurch machen sie eben auch diese Erfahrungen echten Vertrauens. Und dagegen stehen dann oft diejenigen, die ihr Leben bis ins allerletzte Detail durchplanen, die sich doppelt und dreifach absichern.
Damit sie bloß nie in die Lage kommen, sich radikal auf irgendjemanden außer sich selbst verlassen zu müssen.
Exakt. Und Ahas fromme Worte waren genauso ein Manöver. Er wollte die Zügel einfach selbst in Hand behalten.
Das ist echt ein faszinierender psychologischer Mechanismus. Wenn wir die absolute Kontrolle über unsere Sicherheit haben wollen, dann wird uns das Eingreifen von so einer höheren Macht plötzlich total lästig.
Vollkommen richtig.
Aber weil Ahas sich so hartnäckig weigert, dieses Zeichen zu verlangen, lässt Jesaja ihn ja nicht vom Haken. Er sagt im Grunde: Gut, wenn du kein Zeichen willst, wird Gott dir eben eines aufzwingen. Und dieses Zeichen birgt eine doppelte Bedeutung, die letztlich das Schicksal der Nation besiegelt. Es ist eine extrem bekannte Prophezeiung. Er sagt: Eine junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und sein Name wird Immanuel sein, Gott mit uns.
Und genau hier tauchen die Quellen richtig tief in eine theologische und linguistische Debatte ein. Das ist super spannend.
Oh ja, das mit den hebräischen Wörtern.
Genau. Die Wortwahl von Jesaja im hebräischen Originaltext ist nämlich äußerst präzise, aber auf eine ganz bestimmte Art mehrdeutig. Also im Hebräischen gibt es ein wirklich eindeutiges medizinisches Wort für Jungfrau, nämlich Betula.
Okay.
Und dann gibt es ein ganz allgemeines Wort für junge Frau, das wäre Naara. Jesaja wählt aber ganz bewusst keines von beiden. Er nutzt das Wort Alma.
Was genau bedeutet dieses Alma in dem Kontext?
Alma bezeichnet eine junge Frau im heiratsfähigen Alter. In dieser antiken Kultur Israels hat dieser Status zwar ganz stark Jungfräulichkeit vor der Ehe impliziert, aber das Wort selbst ist eben nicht primär auf diesen biologischen Zustand fixiert.
Es ist also etwas offener.
Ja, und diese bewusste sprachliche Offenheit, die ermöglicht eine doppelte Erfüllung dieses Zeichens. Dr. Oswald erklärt da, dass es erstmal eine kurzfristige, unmittelbare Erfüllung für König Ahas im Jahr 735 vor Christus gab.
Wie sah die aus?
Das Zeichen für Ahas lautete quasi: Ein Kind, das jetzt gezeugt wird, wird geboren. Und bevor dieses Kind das Alter der moralischen Verantwortung erreicht.
Also das, was wir heute als Bar Mitzwa kennen, mit 13 Jahren.
Genau, wenn ein junger Mensch zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, bevor dieser Junge also 13 Jahre alt wird, werden die beiden feindlichen Nationen, Syrien und Israel, Geschichte sein. Und genau das ist ja auch passiert.
Das war 732 und 722 vor Christus, richtig?
Ganz genau, da wurden sie von Assyrien völlig ausradiert.
Das war dann also der Beweis für Ahas, dass seine Panik eigentlich völlig unbegründet war. Er hätte diese 13 Jahre einfach nur aushalten und auf Gott vertrauen müssen.
Ja, das ist das Tragische daran.
Und was ist dann die langfristige Bedeutung von diesem Alma?
Die langfristige Erfüllung, die entfaltet sich ja Jahrhunderte später. Wir erinnern uns, das Angebot Gottes war ja, ein Zeichen zu fordern, das so tief wie die Unterwelt oder so hoch wie der Himmel ist.
Kosmische Dimensionen eben.
Genau. Ein ganz gewöhnliches Kind, das da in Juda geboren wird, deckt diese kosmische Dimension ja nicht wirklich ab. Als dann die jüdischen Gelehrten hunderte Jahre später das Alte Testament ins Griechische übersetzt haben, die Septuaginta, da wählten sie für das Wort Alma ganz bewusst das spezifisch griechische Wort für eine biologische Jungfrau.
Ah, okay.
Das bereitet dann die theologische Bühne für diese ultimative Erfüllung vor, also die Jungfrauengeburt von Jesus aus der Linie Davids. Er ist dann im absolut buchstäblichen Sinn dieser Immanuel, also Gott mit uns.
Aber genau hier hake ich in den Quellen gedanklich immer so ein bisschen ein, weil Gott mit uns, Immanuel, Das klingt für mich nach der ultimativen Heilszusage, also nach totaler Sicherheit.
Mhm.
Warum sagt der Text dann fast im selben Atemzug, dass Gott Assyrien wie so ein Rasiermesser benutzen wird, um das Land heimzusuchen? Ich meine, wie passt denn Gott mit uns mit totaler Zerstörung zusammen?
Das ist eine super Frage, weil dieses Gott mit uns die Wahrheit einfach brutal ans Licht bringt. Die Quelle erklärt hier einen großartigen textkritischen Moment. Das ist fast schon so ein bisschen schwarzer Humor im hebräischen Original.
Ja, der Witz mit dem Rasiermesser, erzähl das mal.
Also, es gibt da zwei Wörter, die sich unfassbar ähnlich sehen. Saha und Shaha. Saha bedeutet übersetzt betrunken und Shaha bedeutet gemietet.
Okay, das ist ein wichtiger Unterschied.
Definitiv. In einigen sehr alten Übersetzungen gab es da nämlich einen Abschreibefehler, sodass da tatsächlich stand, der Herr werde mit einem betrunkenen Rasiermesser rasieren.
Was an sich schon ein furchtbares Bild für ein unberechenbares Imperium wäre.
Oh ja. Aber der korrekte Text spricht eben von einem gemieteten Rasiermesser.
Und das gemietete Rasiermesser ist dann Assyrien, also die Söldnerkatze, die Ahas aus eigener Tasche bestochen und bezahlt hat.
Völlig richtig. Die Logik dahinter ist echt unerbittlich. Ahas wollte Gott nicht vertrauen. Er dachte, er ist viel klüger und mietet sich Assyrien, um seine Feinde bequem aus dem Weg zu räumen.
Und Gott sagt, okay, du kriegst, wofür du bezahlt hast.
Exakt. Gott antwortet darauf in Ordnung. Assyrien wird als dein gemietetes Rasiermesser kommen und deine Feinde rasieren, aber, und das ist der Punkt, ein Rasiermesser hört nicht einfach von alleine auf, wenn der Rasierschaum weg ist.
Es rasiert weiter.
Ja.
Assyrien wird nicht an Judas Grenze brav Halt machen. Es wird weiter rasieren. Es wird dein eigenes Land völlig kahl rasieren und alles verwüsten. Die tiefe Lektion, die ihr mitschwingt, ist brutal. Das, worauf du anstelle von Gott vertraust, wird sich eines Tages gegen dich wenden und dich zerstören. Das Imperium, das du anheuerst, wird dich am Ende selbst fressen.
Puh, wenn man das erkennt, also dass der eigene, vermeintlich extrem clevere Rettungsplan einen in Wirklichkeit komplett zerstören wird, dann schlägt die Panik ja erst richtig zu. Und genau diese kollektive gesellschaftliche Angst greift Jesaja dann als nächstes auf. Er bekommt nämlich einen weiteren Sohn und der hat einen Namen, der wie so ein verdammter Countdown klingt.
Maher Shalal Hashbaz.
Genau. Und das heißt, und übersetzt bedeutet das schnell Raub, eile Beute. Wieder so ein total unheilvolles Zeichen, dass die Feinde Judas extrem bald geplündert werden und dass Assyrien eben unaufhaltsam näher rückt. Die Stimmung im ganzen Land kippt da endgültig in so eine Hysterie.
Und inmitten dieser Hysterie gibt Gott dem Propheten Jesaja eine extrem faszinierende Anweisung, wie ich finde. Er warnt ihn davor, alles sofort eine Verschwörung zu nennen, nur weil das panische Volk es so nennt.
Mhm.
Die Quellen schlagen hier ja eine krasse Brücke zu modernen Verschwörungstheorien. Sei es jetzt um historische Ereignisse wie den Mord an John F. Kennedy oder irgendwelche dunklen Mächte im Hintergrund oder globale Geheimgesellschaften. Warum reagieren Menschen eigentlich in Krisenzeiten so verdammt vorhersehbar mit solchen Verschwörungstheorien?
Weil der psychologische Mechanismus dahinter im Grunde ein reiner Abwehrmechanismus ist. Also wenn eine Gesellschaft den Glauben an einen souveränen Gott verliert, der das Chaos noch irgendwie überblickt, dann wird dieses Chaos einfach völlig unerträglich.
Man hält es nicht aus, dass Dinge einfach so passieren.
Genau. Die Vorstellung, dass die Geschichte völlig außer Kontrolle geraten ist, dass da niemand am Steuer sitzt, das ist für die menschliche Psyche der absolute Horror. Also was macht das Gehirn? Es muss dunkle Hintermänner und Geheimmächte erfinden, um sich zumindest so eine Illusion von Ordnung aufrechtzuerhalten.
Selbst eine böse Ordnung ist leichter zu ertragen als absolute Sinnlosigkeit.
Exakt. Und Gott sagt zu Jesaja, lass dich nicht in diese Panik hineinziehen. Du brauchst keine Angst vor ihren erfundenen oder realen Verschwörungen zu haben, wenn du weißt, wer wirklich auf dem Thron sitzt.
Er liefert auch direkt das Gegenmittel zu dieser Angst. Die Anweisung in den Notizen lautet, haltet den Herrn der Heerscharen heilig. Und das bedeutet laut Dr. Oswald ja nicht, dass wir Gott mit unseren Taten überhaupt erst heilig machen, also als würde ihm irgendwie was fehlen.
Nein, überhaupt nicht.
Es bedeutet, dass wir aufhören sollen, ihn auf die Größe von so einem kleinen Gott unter unserem Bett zu schrumpfen.
Sehr gutes Bild, ja.
Ein Gott, der irgendwie nur dazu da ist, brav unsere Gebete zu erhören und unsere Komfortzone zu sichern. Wenn wir ihn nämlich nicht mehr in seiner ganzen Größe ernst nehmen, dann fangen wir an, uns vor der Welt zu fürchten. Die Quelle sagt da ganz deutlich, Angst ist eigentlich die tiefste Wurzel der Sünde. Das geht zurück bis in den Garten Eden.
Genau dort fängt es an. Adam und Eva sind ja nicht einfach gefallen, weil so ein Apfel da so lecker aussah.
Nee.
Sie fielen, weil die Schlange Gottes Vertrauenswürdigkeit angegriffen hat. Die Schlange hat diesen kleinen Zweifel gepflanzt, Gott meint es vielleicht gar nicht gut mit dir, er enthält dir da was vor. Und sobald dieser Zweifel Fuß fasst, entsteht Angst.
Und aus dieser Angst versuchen wir dann, die Kontrolle wieder selbst zu übernehmen.
Genau. Und Jesaja formuliert daraus ein Prinzip, das wirklich extrem polarisiert. Er sagt, Gott wird entweder dein Heiligtum sein oder eine Falle, ein Fallstrick.
Okay, das musst du uns genauer erklären. Wie kann Gott eine Falle sein?
Es ist im Grunde wie so ein physikalisches Gesetz des Geistes. Wenn du dich auf Gottes Wege einlässt, wenn du das Risiko eingehst, ihm wirklich zu vertrauen, und zwar selbst wenn feindliche Armeen buchstäblich vor der Tür stehen, dann wird er für dich zum Heiligtum.
Zu einem absolut unangreifbaren Zufluchtsort.
Genau. Aber wenn du dich ihm entgegenstellst, wenn du also wie Ahas versuchst, deine Rettung durch deine eigenen korrupten Allianzen zu erzwingen, dann prallst du am Ende gegen dieselbe göttliche Realität.
Aber dieses Mal ist sie eben kein Schutzraum.
Richtig. Dieses Mal ist sie eine unüberwindbare Mauer. Das Gesetz Gottes, das den Vertrauenden rettet, wird zur Falle für denjenigen, der versucht, es zu manipulieren.
Wer also nicht auf das rettende Zeichen warten will, der stürzt ins Bodenlose. Die Quellen führen diesen Gedanken auch echt gnadenlos zu Ende und ziehen da eine direkte, extrem unbequeme Verbindung in unsere Zeit. Sie vergleichen den Zustand von Ahas Volk mit dem, was wir heute als Postmodernismus bezeichnen oder auch mit so modernem Spiritismus.
Mhm.
Es beschreibt eigentlich eine Gesellschaft, die im Grunde jede Orientierung verloren hat.
Ja, das ist das Endstadium von diesem Kontrollverlust. Wenn es eben keine absolute Wahrheit mehr gibt, auf die du vertrauen kannst. Wenn du alle spirituellen Bindungen gekappt hast. Ja, was bleibt dann noch?
Nichts als Leere.
Genau. Und dann suchen die Menschen völlig verzweifelt nach Antworten. In den Sternen, im Okkulten, bei den Toten oder in irgendwelchen vagen Philosophien. Jesaja beschreibt da ein Volk, das durch das Land zieht, wütend, in großer Not und voller Hunger.
Und das ist nicht nur ein physischer Hunger.
Nein, es ist ein abgrundtiefer, spiritueller Hunger, weil das wahre Licht fehlt. Sie blicken nach oben, sie blicken auf die Erde, aber überall ist nur noch Dunkelheit und pure Verzweiflung. Und das passiert eben, wenn man sein Leben und seine Sicherheit auf gemietete Rasiermesser aufbaut, anstatt auf das Heiligtum.
Die Katze, die man gerufen hat, frisst eben nicht nur die Mäuse, sie frisst auch einen selbst.
So ist es.
Das ist ein unfassbar starkes, aber auch ein mahnendes Bild. Lass uns das alles für dich, der uns gerade zuhört, nochmal kurz zusammenfassen. Was nehmen wir eigentlich aus dem Jahr 735 vor Christus mit in unseren ganz normalen Alltag heute? Die Geschichte von König Ahas zeigt uns wie unter einem Brennglas, dass Panik wirklich der schlechteste Ratgeber ist. Sie treibt uns dazu, toxische Allianzen einzugehen und unsere Feinde anzuheuern, nur um kurzfristige Probleme zu lösen.
Mhm.
Wir haben gesehen, wie religiöse Sprache und falsche Demut oft nur so eine Maske sind. Eine Maske, um unsere Angst vor echter Verletzlichkeit und dem Verlust der Kontrolle zu verbergen. Und die vielleicht allerwichtigste Erkenntnis heute, das, worauf wir anstelle von Gott unser ultimatives Vertrauen setzen, sei es jetzt Geld, Karriere oder politische Macht, das wird sich eines Tages unweigerlich gegen uns wenden.
Definitiv.
Jeden Tag stehen wir eigentlich vor der Entscheidung, ist das Unsichtbare unser sicheres Heiligtum oder wird es zum Fallstrick, weil wir unbedingt unsere eigenen Wege erzwingen wollen?
Und um diesen Bogen in die unmittelbare Gegenwart zu spannen, da gibt es am Ende von Dr. Oswalds Notizen noch einen Gedanken. Der ist nur einen einzigen Satz lang, aber der besitzt wirklich eine enorme Sprengkraft.
Oh ja.
Wir beten ja so oft, fast schon total mechanisch, unser tägliches Brot gib uns heute. Aber wenn wir mal absolut ehrlich zu uns selbst sind, fast jeder von uns weiß doch ganz genau, dass er auch morgen, übermorgen und im nächsten Monat genug zu essen im Kühlschrank hat.
Ja, das stimmt.
Wir müssen im normalen westlichen Alltag gar nicht mehr darauf vertrauen, dass Gott unsere elementarsten Grundbedürfnisse stillt. Unsere Sparkonten, unsere Versicherungen und unsere prall gefüllten Supermärkte haben diese Rolle ja komplett übernommen.
Und hier ist die abschließende, wirklich provokante Frage, die du heute in deinen Tag mitnehmen solltest. Hat all dieser Luxus, diese ständige doppelte und dreifache Absicherung. Hat uns das wirklich sicherer gemacht? Oder hat es uns stattdessen vielleicht völlig unfähig gemacht, echtes Vertrauen zu üben?
Genau.
Unser spiritueller Muskel für das Vertrauen, der verkümmert ja förmlich, weil wir ihn einfach nie benutzen müssen. Wenn du heute völlig unvorbereitet vor einer assyrischen Krise stehen würdest, also wenn plötzlich alles um dich herum, was dir diese Sicherheit gibt, zusammenbricht.
Was würdest du tun?
Genau. Hättest du überhaupt noch die Kraft und die Geduld, auf das rettende Zeichen zu warten? Oder würdest du völlig untrainiert und blind vor Panik sofort den Scheck zücken, um dir das Rasiermesser zu mieten? Denk mal darüber nach.